Herzlich willkommen bei Tierisch,
dem tollen Podcast als Entdeckungsreise in die wilde Welt der Tiere. Und wir sind mal draußen. Normalerweise sind wir im Studio, aber jetzt mal richtig in freier Wildbahn.
Herzlich willkommen bei der Weichtierrevue. Wir feiern den lebenden Leuchtstab und seine Verwandten.
Und seine tollen Eigenschaften.
Jetzt bei Tierisch.
Tierisch, der Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach.
Wir müssen noch sagen, dass wir jetzt ja ein Forschungsprojekt machen.
Ja, um das kurz zu erklären, wir sind in Workation, wo?
In Schleswig-Holstein am Langsee zwischen Eckernförde und Schleswig.
Da hinten sieht man schon einen Protagonisten.
Wir markieren nämlich mit Nagellack Weinbergschnecken für ein langfristiges Forschungsprojekt.
Genau, also zu Ehren der Weichtiere. Ihr habt das bestimmt mitbekommen, die Weichtierwahl des Jahres 2024 ist erfolgreich zu Ende gegangen.
Wer hat gewonnen? Es hat der lebende Leuchtstab gewonnen. Ganz in Vergessenheit darüber sind die Weinbergschnecken geraten. Dabei sind die auch interessant. Erstens, weil die ziemlich langlebig sind. Ja, und weil wir hier ein tolles Forschungsprojekt mit denen machen.
Genau. Wir kommen nachher noch zum lebenden Leuchtstab. Jetzt seid ihr erstmal live dabei, wenn wir ein neues Forschungsprojekt initiieren mit den Weinbergschnecken hier. Was wollen wir wissen?
Wir wollen eigentlich auch ein bisschen was wissen zu ihrer Lebensraumnutzung. Also wo, wie weit kriechen die rum, wie lange leben die, wie viele sind es überhaupt. Das wollen wir hier mal ein bisschen rausfinden.
Also ich sehe zwei. Die Idee ist...
Ich sehe drei.
Was?
Ja, da ist eine, zwei und da drin ist noch eine.
Ah ja, stimmt. Also die Idee ist, wir markieren die Häuschen. Aber wir haben jetzt schon lange diskutiert, wie markieren wir sie denn?
Ja, das wissen wir nicht so genau. Also wichtig ist auf jeden Fall Nagellack. Das stört die Tiere ja nicht und der wäscht natürlich nicht einfach beim nächsten Regen ab. Soweit ist Einigung erzielt worden.
Mhm, genau.
Gibt es ziemlich viele Weinbergschnecken, weil unser Grundstück hier schön naturnah ist. Deswegen können wir nicht einfach 1, 2, 3, 4, 5 da drauf schreiben. Wir müssen das ein bisschen elaborierter machen.
Wir haben rote und grüne Farbe. Mein Vorschlag wäre, wir schreiben das Jahr drauf. 24 okay. In dem Fall. Und dann könnten wir mit diesen beiden Farben so ein Punktmuster außenrum machen, das immer anders ist. Und dann machen wir ein Foto mit dem Handy.
Okay, das machen wir.
Erstmal gucken, ob sie noch lebt.
Das ist gleich ein Riese.
Boah, ja.
Oh, hallo.
Atemloch. Sie lebt. Ist natürlich heute total stürmisch, wie das eben so ist hier oben im hohen Norden. Ich kann nicht das Mikrofon und, warte mal, ich muss das mal hier abstellen. So, also pass auf, es geht
hier,
los.
Die Nummer
in Rot.
Eins.
Ja. Also 24 jetzt.
Kannst du das gut hinkriegen?
Nee.
Ist gar nicht so einfach. Also. Lass mich mal lieber. Ich bin.
Wie? Also ich lackiere meine Nägel öfter
mal,
als du.
Ich mach aber hier.
Oh, das sieht scheiße aus.
Nein, das sieht super aus.
Wir haben extra etwas gedecktere Farben genommen, dass
hier,
die Schnecken
mal.
Jetzt nicht alle gefressen werden. Ja, stimmt. Sieht gut aus. So, jetzt Punkte.
Und fang mit einem roten Punkt an.
Na gut.
Diese hat jetzt einen Punkt. So, jetzt mache ich erstmal ein Foto von der Schnecke.
Die typische Charakteristik eines Weichtiers ist ja der kalkhaltige Mantel.
Aber warte mal, ich muss eigentlich so ein bisschen von da oben, dass man sieht, dass ich da...
Und dann der Fuß, den die Schnecke gerade ausfährt, während Frauke sie fotografiert.
Voll, das ist gut Schneckenfoto, oder?
Während du sie fotografierst, kannst du ja kurz erklären, das ist das Haus von eurer Familie hier.
Genau, ne? Das ist unser Ferienhaus, wo wir schon als Kinder immer waren. Ja, und es ist einfach ein wunderschönes Haus an einem See.
Kann man sogar auch Urlaub machen. Können wir noch einen Link dazu posten. Schnecke 1 markiert. Jetzt hier die beiden Kameraden hier drüben. Ich glaube, sie sind schon weggelaufen. Nee, hier. Ich mache eine grüne 24.
Right.
Bist du zufrieden?
Ja, die ist ganz gut. Das ist die Frage, wie lange der Punkt hält. Aber naja.
Selbst wenn der Punkt nicht hält, die 24 hält vielleicht, sodass man auch in 10 Jahren noch weiß, dass diese Schnecke im Jahr 24 markiert wurde und somit das Alter der Weinbergschnecke. Wir haben es recherchiert.
Die 5 bis 8. 5 bis 8 Jahre.
Dass
die hier länger leben.
Glauben wir, das ist Teil unseres Projekts.
Unsere Nullhypothese.
Ja.
Arbeitshypothese. So, dann haben wir noch eine.
Da hinten. Ah, hier. Guck mal, ist das die Beauty Queen?
Könnte sein.
Aber dann wäre sie weit gelaufen. Aber guck mal, wie hübsch.
Total. Ha.
Die wird von mir bemalt.
Boah, hier wimmelt's.
Hat doch was sehr Österliches, hier rumzurennen und Schnecken zu suchen. Oh, hier sind ganz kleine an der Wand. Ihr seid ja süß. Aber die sind zu klein. Da kriegen wir keine 24 drauf geschrieben.
Wo?
Frauke hat eine Schnecke entdeckt, die schon markiert ist.
Ja, eben, das war nicht
und aber die, die wir schon am ersten Tag gesehen haben.
Die mit diesen Streifen, siehst du das?
Ja, das ist rosa Streifen.
Oh, das ist aber nochmal eine andere.
Ja, eben. Achtung, ich werde mich da durchschlagen.
Oh Gott, mitten in die Heckenrosen.
Alles für die Forschung.
Vor allem tritt nicht auf die...
Nein, nein.
Also das ist ausgesprochen rätselhaft.
Die muss fotografiert werden, weil die ist ja schon markiert.
Die ist schon markiert. Habt ihr da irgendwie eine Familiengruppe, wo man das rauskommt?
Das muss unbedingt in die Familiengruppe geschrieben werden. Wir hatten ja vor 25 Jahren Schneckenprojekt, wo ja, wie du richtig erkannt hast, die Dokumentation fehlerhaft war oder genau. Dann irgendwie verschwunden ist.
Ich war nämlich hier in diesem Haus schon mal vor 12 Jahren. Da gab es noch so eine Kladde mit den markierten Schnecken. Die gibt es jetzt nicht mehr, deswegen starten wir das Projekt neu.
Genau.
Und jetzt hier aber diese markierte Schnecke, aber 20 Jahre alt, sollte sie also nicht sein.
Nee, das ist alles total aufregend. Muss man hier in die Familiengruppe schreiben, wer diese bereits markierte Schnecke markiert hat.
Und wir werden live berichten, ob es irgendwelche Leute gibt, die das zugeben.
Das stimmt, das müssen wir rausfinden. Und das gibt aber sicher auch so Push-Nachrichten von Tagesschau und BBC und ja. So.
CNN als Live-Ticker und
ich glaube auch Bloomberg. Genau, ich glaube, es kann auch sein, dass der Handel an der New Yorker Börse unterbrochen wird, kurzfristig, um hier diese Schneckensache da nochmal.
Also diese hier ist ein Riesenrätsel, diese Schnecke.
Dann würde ich jetzt das Studio reintragen. Dann machen wir den Rest der Weichtier-Revue. So,
Weichtier-Revue.
Oh ja, herzlich willkommen zur Weichtier-Revue.
Aber ist eine Revue nicht so Tänzerinnen und so? Das traue ich denen Weichtieren wiederum.
Ja, die wohl. Kommen gleich nochmal mit genau. So kleinen Federbohrs okay. Um ihren Schneckenhals. Die ist die Frage, wo der, ja, dann unten so ums Häuschen rum.
Vielleicht.
In dem Fall.
Genau, so ein Häuschen ums Häuschen.
So, hier sind wir wieder.
Ja.
Wir sind jetzt reingegangen und man hört vielleicht das Halten ein bisschen. Das ist jetzt nicht so schön, wie wenn wir in Köln im Studio sitzen. Aber draußen windet es leider zu sehr.
Genau. Und das Ambiente ist auf jeden Fall wunderbar.
Ja.
Halt nur.
Es halt halt nur. Damit müsst ihr jetzt leben. Wir haben halt jetzt mal keine Studioqualität.
Genau.
Aber egal, wir werden das alle überleben. Wie viele Schnecken haben wir jetzt eben markiert?
Wir haben 17 Weinbergschnecken markiert.
Ja.
Und dann ist wirklich Folgendes passiert. Wir haben eine bereits markierte Schnecke gefunden.
Und waren wir ja live dabei.
Das treibt mich um.
Das ist die große Frage, aber in der Familiengruppe hat noch keiner geschrieben.
Nein, die Familiengruppe doch. Auf die Frage, wer hat diese Schnecke markiert, wurde in der Familiengruppe zurückgeschrieben, wir nicht, wir nehmen immer Nummern. Aber diese Schnecke hatte ja nur so einen Strich.
Ja.
Also es bleibt ein Mysterium.
Könnte natürlich Nummer 1 gewesen
sein. Nee, das war ja so ein Querstrich. Hm. So ein Bindestrich. Naja, also es bleibt ein Mysterium. Vielleicht gibt es hier ein konkurrierendes Schneckenprojekt, wer weiß.
Also ich überrasche dich jetzt schon mal kurz mit einem Fakt. Wir enden dann nochmal mit den Weinbergschnecken. Ja. Aber ich habe es nämlich nochmal recherchiert. Wie alt werden Weinbergschnecken?
Oh.
In freier Natur kann sie ein Alter von 8 Jahren erreichen, okay.
Mhm.
Aber bei Schnecken in menschlicher Obhut ist ein Alter von 20 bis 30 Jahren
möglich.
Aha.
Und ich glaube nämlich, ehrlich gesagt, dass wir hier perfekte Schneckenbedingungen haben.
So.
Ja.
Also vielleicht ist diese Schnecke wirklich von diesem Schneckenprojekt von vor 20 Jahren übrig. Wenn ihr doch nur diese Kladde wiederfinden würdet.
Ja, also das ist wirklich dramatisch. Aber naja, so ist es halt. Also Humboldt ist es, glaube ich, mal passiert. Oder war das nicht Humboldt, dem so ein gesamtes Schiff?
Das sagt man so, wenn so eine Kladde, das ist schon Humboldt
passiert. Aber wirklich, das musst du doch als Südamerika-Forscherin wissen. War das nicht so bei Humboldt, dass ihm ein Schiff mit ganz, ganz vielen Exponaten, er hatte jahrelang gesammelt in Südamerika, und dann ist dieses Schiff untergegangen.
Oh Gott, nee, das weiß ich nicht. Sowas ist furchtbar.
Gucken. Ja, ist wirklich furchtbar, siehst du? Und uns ist auch passiert mit unserer Kladde, mit unserem Schnecken.
Also auch ungefähr von der Tragweite her vergleichbar.
Und Humboldt gleich.
Ach Mann, ich hoffe, das geht jetzt mit der Qualität. Ihr müsst ein bisschen nachsichtig mit uns sein. Bin ja sonst so pingelig, dass es auf keinen Fall halt. Jetzt halt es halt ein bisschen, aber gut. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Grund,
genau. Dass
wir hier die große Weichtier-Revue machen und hier verschiedenste Kalmare, Schnecken und Muscheln auf unserem Tisch mit Federboas und kleinen Bikinis antanzen, denn die Weichtierwahl des Jahres ist vorbei.
Gewonnen, das ist inzwischen sicher allgemein bekannt, hat der lebende Leuchtstab.
Cuphania crossei,
genau,
der eigentlich schon 1862 entdeckt wurde. Eine luftatmende Landschnecke, die nur in den tropischen Wäldern Thailands vorkommt. Der Name übrigens, also Cuphania, der Gattungsname, leitet sich von den Cuphan-Bergen im Nordosten Thailands ab.
Mhm.
Beschrieben hat das ein Herr Pfeiffer, klingt sehr deutsch, also wahrscheinlich ein deutscher Naturforscher.
Ja.
Und 2023 hat man aber erst entdeckt, dass diese Landschnecke dauerhaft Biolumineszenz betreibt.
Könnte sein, dass der Herr Pfeiffer halt nur das Häuschen gefunden hat, ne?
Und das dann kann gut sein,
dann sieht
genau.
Man ja nicht, dass das Ding eigentlich leuchtet, wenn es lebt.
Das stimmt, denn das ist eigentlich sehr beeindruckend und das steht sogar extra da bei der Beschreibung dieser Schnecke, dass schon bei Tageslicht und ohne, dass man die irgendwie verrückt macht, dass sie ein grünliches Leuchten emittiert, das für das menschliche Auge sichtbar ist.
Und man muss ja wissen, ich hatte mal ein längeres Interview mit einer Schneckenforscherin, mit der werden wir heute auch enden. Die wird uns noch ein bisschen was über das Liebesspiel der Weinbergschnecke erzählen. Aber die hat mir ja auch erklärt, wie Schneckenforschung so funktioniert und ist natürlich eigentlich total logisch. Wer mal selbst Schnecken erforschen will und wissen will, was gibt es denn so? Ganz einfach ist, einen Eimer Sand zu nehmen und Wasser reinzufüllen und die Schneckenhäuschen schwimmen oben, weil da Luft drin ist.
Ja.
Und so kann man eben dann sehen, welche Schnecken da unterwegs sind. Und sehr oft werden Schnecken eben dann nur mit ihren Häuschen gefunden. Und das restliche Tier kennt man eigentlich gar nicht.
Das könnte eine gute Erklärung sein. Also 2023 wurde das publiziert und zwar nicht einfach in irgendeinem kleinen Schneckenanzeiger von einem, was weiß ich, einem ganz kleinen Museum oder irgend sowas, sondern tatsächlich in einem Journal von der Nature-Gruppe. Also super hochrangig publiziert. Die Wissenschaftler, die das publiziert haben, haben gesagt, ja okay, erstens, Riesenbesonderheit, das war überhaupt erst die zweite Landschnecke, bei der diese Biolumineszenz bekannt war. Ich erkläre gleich noch ein bisschen oder rede darüber noch ein bisschen, was das überhaupt ist. Und was sie dann auch herausgefunden haben, ist, dass es Zellen im Mantel und im Fuß sind, die leuchten und nicht, wie man ja hätte auch denken können, ein leuchtender Schneckenschleim. Das wäre ja rein theoretisch auch möglich
oder
gewesen.
Ein ganz festes Organ, was leuchtet oder irgendwie sowas. Oder?
Ja, da kommen wir vielleicht mal dazu, wie das mit diesem Leuchten überhaupt.
Nee, warte mal.
Achso, nein.
Ich würde jetzt erstmal noch mal ganz kurz die Weichtierwahl insgesamt aufrollen, weil wir werden gleich noch über den lebenden Leuchtstab erzählen und uns dann auch so eine kleine Reise quer durch die Biologie bewegen. Aber vorher würde ich jetzt noch mal ganz kurz das zusammenfassen, wie das war. Also wir hatten da ja den großen Aufruf gestartet, dass alle teilnehmen. Und am Ende mehr als die Hälfte aller Stimmen konnte eben der lebende Leuchtstab einheimsen und ist damit weit an den zwei weiteren Schneckenarten, der Muschel und dem kleinen Tintenfisch, vorbeigezogen. Ich habe nochmal geguckt, wie erfolgreich wir waren mit unserem Aufruf. Ich finde schon. Also letztes Jahr, 2023, hatte die Weichtierwahl 4.300 Stimmen. Dieses Jahr waren es 6.200 irgendwas. Also man
fast,
kann schon fast
50% so mehr Wahlbeteiligung.
Und ich würde sagen, 2000 Stimmen kamen von den Tierischhörern.
Glaube ich auch. Würde ich auch unbedingt sagen.
Ja. Mindestens. Und um das jetzt mal aufzudröseln, also unser kleiner Streber, der lebende Leuchtstab, wurde 3279 Mal gewählt, also okay.
Also mehr als 50% der Stimmen, absolute Mehrheit.
Ja, man muss dazu sagen, keiner von uns beiden hat
ihn
gewählt.
Genau.
Ich weiß gar nicht, dazu mehr, wir lösen es gleich auf. Wir waren ja vorher immer so schön neutral, jetzt dürfen wir ja nicht mehr neutral sein. So, weiter geht's, den zweiten Platz hat der gewählte Seeschmetterling davongetragen mit 1078 Stimmen, den hatte ich gewählt. Weil ich es so toll fand, dass der so eine filigrane Kalkschale hat und trotzdem so weit in so unterschiedlichen Tiefen im Meer sich bewegen kann. Das fand ich total mega geil. Dann kam tatsächlich auf Platz 3 die Kusa-Flussmuschel. Flussmuschel.
Und zwar wahrscheinlich hauptsächlich gewählt vom Deutschen Verband der Logopäden. Weil die so schwer. Genau, die haben, glaube ich, da auf der Webseite bei denen sehr, sehr viel Werbung gemacht.
Und wenn man ein ganz neues Publikum erschlossen aus Malakologen. So, die hatte 865 Stimmen. Dann kommt die gepunktete Papierblasenschnecke mit 607 Stimmen. Finde ich irgendwie beeindruckend, weil die war so kunterbunt. Da hätte ich gedacht, also die war ja so eine optische Augenweide. Ja. Also die Kusa-Fluss.
Nochmal viele Grüße an die Logopäden.
Ich sag's jetzt zum letzten Mal in meinem ganzen Leben, dieses Wort. Kusa-Flussmuschel. Ist, glaube ich, so mit dem Herzen gewählt worden, weil es ist ja jetzt kein Hingucker so, ne?
Ja.
Das ist dann wie so ein bisschen hässlicher Hundewelpe, der dann extra geliebt wird, so. Naja, gut. Und hinten die rote Laterne, ich guck dich schon an, trägt der atlantische Kurzkalmar. Der wurde nur 434 Mal gewählt und eine Stimme
war von mir.
Ja.
Und ich, das finde ich, also, ja genau, ich möchte aber auch nochmal eine Lanze für den brechen, weil, also, erstmal finde ich cool, dass er auf Englisch The Brief Squid heißt. Ich weiß nicht, das ist so britisches Understatement, finde ich irgendwie gut. Ich fand, dass der eh so ganz gut beisammen ist, dass der ist so klein und weiß, wo es lang geht und macht so und habe ich mir so gedacht. Und
ja,
da fand ich irgendwie The Brief Squid, that's my guy.
Ja, siehst du, also können sich ja mal die Leute melden, die ihn auch gewählt
genau
haben und jetzt traurig sind, könnt ihr so eine Selbsthilfegruppe.
Brief Squid Group. Brief Squid.
Genau. Nun ja, also es war, wie gesagt, irgendwie schon eine aufregende Sache, aber irgendwie dann auch nicht, weil der Streber, der lebende Leuchtstab, alles abgesahnt hat. Und warum das aber ein wirklich tolles Tier ist und warum er sich jetzt sehr freuen kann, weil er gewonnen hat, dafür reiche ich zu
den
Frau Dr.
Den
Fischer.
Stab, den Staffelstab,
den leuchtenden Staffelstab an Frau Dr. Fischer.
Genau. Erstmal hatte ich eben schon kurz angerissen, seit 2023 weiß man erst, dass er eben Biolumineszenz macht. Also erstmal, wie funktioniert das? Das ist eine chemische Reaktion, die manche Tiere selber hervorrufen können, in besonderen Leuchtorganen oder Zellen. Manchmal gibt es auch, das nennt man dann sekundäre Biolumineszenz, dass Organismen Bakterien einlagern, die Biolumineszenz machen. Also wenn man es selber machen kann, primär, wenn man Bakterien einlagert, die es für einen machen, sekundär. Die allermeisten Tiere machen es primär, auch der wandelnde Leuchtstab. Und das ist sehr, sehr häufig bei marinen Organismen. Es gibt zum Beispiel bei über 180 Fischarten und insgesamt kann man sagen, dass 90% der Tiefseeorganismen irgendeine Form von Biolumineszenz machen können.
Was ja einleuchtend ist, die leben halt in völliger Finsternis. Wenn du dann blinken kannst, kannst du das zum Beispiel zur Kommunikation
genau
nutzen.
Genau, also es wird für Kommunikation genutzt, wird aber auch tatsächlich zum Anködern. Also Tiefseeanglerfische können das machen, die haben dann so ein bisschen leuchtende Angeln. Denkt ja einer, was leuchtet denn da, wird dann weggeschnappt. Also es kann zur Kommunikation dienen, es kann zur Bedrohung von Artgenossen dienen, es kann zur Anlockung von Beute dienen. Rein theoretisch könnte es auch dazu dienen, dass man Camouflage oder so macht, also wenn man sich da bei anderen leuchtenden Organismen mit einreiht sozusagen.
Mhm.
Also wie gesagt, es ist eine chemische Reaktion. Das Interessante dabei, eben im Unterschied zu menschengemachtem Licht, wenn wir Licht emittieren, ist das…
Also wenn wir Licht einschalten,
Entschuldigung,
wir
genau, wenn wir,
ja
also genau, wir können nicht emittieren. Wenn wir Licht produzieren, dann ist das in der Regel mit Wärmeentwicklung verbunden. Und das ist bei vielen Anwendungen überhaupt kein, also ist in gewisser Hinsicht kein Problem. Also wenn jetzt eine Birne von einer Lampe im Wohnzimmer irgendwie warm wird, ja, dann ist das so. Aber man kann sich vorstellen, dass diese Biolumineszenz in einem Organismus, dass die natürlich eigentlich keine Wärme entwickeln, da vor allen Dingen keine hohe Wärme. Die,
sonst verbrennst du dich innerlich.
Genau, also Eiweiß denaturiert ja ungefähr bei 42 Grad. Also das heißt, wenn diese Biolumineszenz wärmer wäre innerhalb des Körpers, dann würde das zu Gewebeschäden führen. Und diese chemische Reaktion, also zum Beispiel gibt es eine Luciferin-Luciferase-Reaktion, da wird dann Sauerstoff dazugegeben und dann entsteht halt dieses Licht und das ist kaltes Licht.
Das heißt, es mischen sich zwei verschiedene Elemente.
Genau.
Das ist dann ja wirklich ganz ähnlich wie im Leuchtstab.
Ja, genau.
Ne? Wenn du den so knickst und dann vermischt sich was, dann fängt es an zu leuchten.
Genau. Und ja, wie gesagt, also in der Tiefsee ist das sehr, sehr häufig. Also 90% der Organismen in der Tiefsee machen das. In Küstengewässern immerhin auch noch 5%. Und an Land machen das, oder Landschnecken war bisher nur eine einzige Art vor dem lebenden Leuchtstab bekannt, die das überhaupt macht.
Mhm.
Viele unserer, hoffentlich unserer Zuhörer, Zuhörerinnen haben schon mal ein Glühwürmchen gesehen. Also das wäre zum Beispiel ein einheimisches, landlebendes Tier, was sowas machen kann.
Mhm.
Genau, und der lebende Leuchtstab, also die Besonderheit ist, dass der das dauerhaft macht. Also er kann wohl seine Leuchterei einstellen, wenn es ihm aus irgendeinem Grund zu blöd wird. Aber,
also er kann die Taschenlampe an- und ausschalten.
Ja, genau, aber eigentlich hat er die immer an.
Also ausschalten ist aufwendiger als anschalten im Prinzip.
Ja, also für die meisten eben nicht. Also in den meisten Organismen, die Biolumineszenz machen, ja, die leuchten eben nicht immer, weil Licht machen eher aufwendig ist. Aber bei dem ist eben eine Besonderheit, dass der das macht. Also ich will noch so ein paar Anekdoten, könnte man sagen, nochmal dazu vom Stapel lassen. Das ist schon sehr, sehr lange bekannt, dass es das gibt. Also es gibt irgendeine Studie, die sich damit beschäftigt hat. Und die haben festgestellt, dass es im Mittelalter schon Bakterienlampen gab, wo man also biolumineszierende Bakterien in irgend so ein Behältnis gefüllt hat. Und dann hatte man sozusagen eine Lampe, so richtig doll leuchten tut die vielleicht nicht, aber man wird vielleicht dadurch gesehen. Und auch im Mittelalter gab es schon Anleitungen, wie man Buchstaben malen kann, also mit Biolumineszenz oder mit Tieren, die das machen können, Organismen, die das machen können. Buchstaben, die also nachts leuchten und tagsüber unsichtbar sind.
Ui.
Also mega geheimnisvoll.
Ich habe tatsächlich als Kind im Live-Experiment erfahren, dass das mit Glühwürmchen nicht funktioniert. Ich habe mir die in so ein Glas gefüllt und habe gedacht, dann könnte ich nachts lesen. Haben die Glühwürmchen aber...
Waren die leider
nee, haben sie das Licht ausge... Genau. Nee, tot nicht. Ich habe sie wieder freigelassen, ja, aber haben sie haben halt nicht geleuchtet.
Jo, genau.
Zum Glück, zu ihrem Glück. Ja. Sonst hätten natürlich alle Lampen aus Glühwürmchen gehabt.
Das stimmt. Dann, das fand ich noch ganz lustig, hat 1999 eine britische Zeitung berichtet und das wurde dann natürlich von allen möglichen anderen Medien aufgenommen, dass es jetzt seit neuestem selbstleuchtende Weihnachtsbäume geben würde. Also rein theoretisch könnte man sich natürlich über sowas irgendwie Gedanken machen, wie man mit Biolumineszenz, also diese Luciferin-Luciferase-Komplex, den kann man tatsächlich nachbilden oder diese kann man isolieren oder im Labor nachbauen, dann könnte man das leuchten, aber das hat nicht gestimmt. Also selbstleuchtende Weihnachtsbäume noch zumindest.
Dass man sozusagen
nicht.
Das Gen einfügt in die.
Ja, ich glaube, das war ehrlich gesagt.
Genau,
es war nur so eine Zeitungsente halt.
Ja, ja.
Also wahrscheinlich so ein 1. April-Witz oder irgend sowas.
Aber gute Idee.
Genau, was ich noch ganz interessant fand, dass es Bakterien gibt, die Biolumineszenz machen können, die unsere berühmten Fadenwürmer befallen. Und die Bakterien sind in den Fadenwürmern und die Fadenwürmer befallen Schmetterlinge, also die Raupen von Schmetterlingen. Und wenn dann die sterben, dann leuchten die, weil da ja diese Nematoden, also diese Fadenwürmer mit den Bakterien in der toten Raupe sind. Und das wiederum lockt irgendwelche anderen Beutegreifer an, die also sich von irgendwelchen Raupen ernähren. Und die finden dann diese leuchtenden Raupen attraktiv und so sichert der Fadenwurm seine weitere Verbreitung.
Ja, wir müssen irgendwann mal Parasiten machen.
Ja,
also ich finde, Parasiten ist das Abgefahrenste überhaupt, wie eben so ein simpler Organismus so ein komplexes Prozedere entwickeln kann oder er selbst nicht, die Evolution oder wer auch immer das getan hat. Also das finde ich so abgefahren.
So viel zu Biolumineszenz, was also der lebende Leuchtstab machen kann. Soll ich jetzt noch gleich ein bisschen übergehen zu, was er gewonnen hat und warum das für den toll ist?
Ja, genau. Also jetzt mal zum Preis. Was hat die Schnecke für einen Preis gewonnen?
Genau. Der lebende Leuchtstab hat gewonnen.
Hat eine Rose überreicht bekommen natürlich und eine Urkunde, die sie sich jetzt in ihr leuchtendes Häuschen hängen kann. Und ansonsten noch?
Die Sequenzierung des Genoms. Das ist ganz interessant. Also warum man das macht, erklärst du, glaube ich, gleich noch ein bisschen.
Ich kann gleich noch erklären, wie man das macht.
Wie man es macht,
warum.
Genau. Ja, das ist sehr gut. Und ich erkläre mal, was das Tolle an dem Gewinn ist. Also erstmal kann man sowas noch gar nicht so lange machen. Der allererste Organismus, oder ist eigentlich kein richtiger Organismus, ist nämlich ein Virus gewesen, dessen komplettes Genom man sequenziert hat, war ein Bakteriophag mit der Nummer MS2 und dessen Genom wurde 1976 sequenziert. Das hat dann bis 1992 gedauert, bis man die erste Hefe sequenziert hat. Und dann hat man 2004 mit dem Human Genome Projekt das komplette menschliche Genom sequenziert, allerdings noch nicht ganz vollständig. Heute, also ist jetzt Stand 2020, hat man von etwa 50.000 Organismen das Genom komplett sequenziert. Und nun kommt der lebende Leuchtstab dazu.
Und nun komme ich. Ich trinke aber erstmal was, weil jetzt wird's kompliziert.
Hochgradig.
Mhm. Habe ich nämlich kürzlich einen Beitrag für die Sendung mit der Maus gemacht. Von daher, es wird jetzt nochmal basic. Aber ich glaube, dass oft oder viele halt so Genom und DNA hört man immer, sagt man immer, man weiß auch irgendwie Doppelhelix gibt's in jeder Spezies, ist speziell für jede Spezies, aber ich erkläre es jetzt nochmal.
Okay.
Fangen wir mal wirklich bei der DNA an. Also DNA, Desoxyribonukleinsäure, die gibt's in jeder Zelle eines Lebewesens.
Mhm. Kurze Schlaumeierei. Deswegen würde es, weil es ja Desoxyribonukleinsäure heißt, würde es im Deutschen korrekterweise DNS heißen und nicht DNA.
Das ja,
ist, DNA ist eigentlich die Abkürzung Acid. Für die englische Version, aber
hat sich so durchgesetzt.
Ja, genau. Also als ich studiert habe, hat man noch DNS gesagt,
genau.
Aber inzwischen sagt man irgendwie nur noch DNA.
Genau, ich kann mich auch noch an DNS erinnern. Ja, richtig. Also die gibt es in jeder Zelle eines Lebewesens und die sieht für jedes Lebewesen immer gleich aus. Also egal, ob du die Zelle irgendwo aus der Haut nimmst oder irgendwo hinten aus der Leber, in jeder Zelle ist diese identische Kopie dieser DNA. Und das ist die Bauanleitung von uns. Und also wenn man die DNA auseinanderdröselt, ist das eigentlich ein endlos langer Faden, muss man sich vorstellen. Und dieser Faden setzt sich aus einzelnen Bausteinen zusammen. Das sind die Nukleotide. Und die Nukleotide bestehen aus einer Zuckereinheit und dann aus vier Basen. Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Und die sind unterschiedlich angeordnet. Das heißt, man muss sich vorstellen, so eine DNA, wenn man die jetzt aus der Zelle nimmt und auseinanderdröselt von mir, bekommt man einen endlos langen Text, der aus vier Buchstaben geschrieben ist. Eben aus diesen vier Basenpaaren. Und man kann sich das vorstellen, bei einem Zahlenschloss hat man schon unendlich viele Möglichkeiten, Codes einzugeben. Und so ist es eben auch bei einem endlos langen Text. Auch wenn der nur aus vier Buchstaben besteht, ist der dann eben unverwechselbar. Und er ist für jedes Lebewesen unverwechselbar. Und er unterscheidet sich aber vor allem auch zwischen den einzelnen Tierarten. Und man hat mittlerweile rausgefunden, wie man das eben sequenzieren kann, haben wir ja eben schon gesagt, also wie genau das abläuft, das wollen wir jetzt nicht erklären, aber deswegen gibt es mittlerweile von sehr, sehr vielen Tierarten den ganzen Text. Und das hat jetzt der lebende Leuchtstab gewonnen.
Und man sollte vielleicht mal sagen, unser Alphabet 26 Buchstaben, ja. Also das sind dann ein paar mehr, trotzdem ist ja diese Kombinationsmöglichkeit gigantisch, nur mit diesen 26 Elementen. Und tatsächlich kommt der Code des Lebens mit nur vier Buchstaben aus. Aber da gibt's eben auch, wo muss angefangen werden zu lesen, wo wird aufgehört und solche Sachen. Mhm. Und ja, durch die Anordnung kann eben mit diesen nur wenigen Buchstaben alles hier von diesem Virus bis zum Nobelpreisträger bis zur Nobelpreisträgerin gemacht werden. Also es gibt die DNA, es gibt Chromosomen, da ist so DNA so ein bisschen zusammengewickelt und dann Stücke von der DNA in diesen Chromosomen. Also da, wo was abgelesen werden soll, diese kürzeren Informationseinheiten, das sind dann Gene.
Und was hat jetzt der lebende Leuchtstab davon, dass wir jetzt seinen Text kennen werden, also jetzt noch nicht, aber jetzt arbeiten die dran und irgendwann kennt man im Prinzip wie so ein Buch, das aus vier Buchstaben geschrieben wurde, das Buch des lebenden Leuchtstabs. Was hat er jetzt davon? Er hat den Vorteil, dass er viel besser erforscht werden kann, weil es gibt zum Beispiel eine Forschungsmethode, die nennt sich eDNA, also Umwelt-DNA auf Deutsch.
Environmental?
Ja, Environmental DNA, also auf Deutsch Umwelt-DNA. Und die nutzen Forscher, um herauszufinden, wer wo lebt eigentlich. Also man kann sich vorstellen, wenn jetzt ein Forscher, irgendwo soll eine Fabrik gebaut werden, man soll rausfinden, welche Tiere leben da bedrohte Tierarten, dann kann sich der Forscher hinsetzen, kann beobachten, dann sieht er sicherlich viele Tiere, aber gerade auch die seltenen, die eben auch oft die bedrohten Tiere sind, die sieht er vielleicht nicht, die gehen ihm vielleicht durch die Lappen. Und durch diese eDNA hat der Forscher jetzt eine andere Möglichkeit. Er kann in diesem Lebensraum verschiedene Proben nehmen, Erdproben, Wasserproben und so weiter und sich die genauer angucken. Und er sucht dann nicht in diesen Proben nach Schuppen oder nach größeren Teilen, sondern er sucht wirklich nach den ganz kleinen Teilen, eben nach der DNA. Und dafür tut er eine Substanz drauf, die die Zellen erstmal aufbricht. Dadurch wird die DNA frei, die schwimmt dann da in dieser Probe rum. Dann hat man so eine wilde Probe aus Erde, aus aufgeplatzten Zellen, aus allem. Dann wird die zentrifugiert, dadurch setzen sich alle größeren Bestandteile unten ab. Und dann hat der Forscher eben eine Flüssigkeit, in der Schnipsel von DNA rumschwimmen. Also manchmal kleine, manchmal große, so ein wildes Durcheinander. Und das schickt er dann an ein Institut, das diese Probe verarbeiten kann und die dann sozusagen auf eine Weise digitalisiert, dass der Forscher dann zurückkriegt eine E-Mail mit Buchstabenschnipseln, also sozusagen mit den Textschnipseln, die in dieser Probe gefunden wurden. Das heißt, er hat dann irgendwie einen Pfeil, wo halt, was weiß ich, manchmal lange Textabschnitte, manchmal kurze Textabschnitte. Und jetzt nimmt er diese Abschnitte und macht im Prinzip wie Google, geht er in eine Bücherei, in der die Texte der Lebewesen abgelegt sind, die eben schon genomsequenziert sind. Und dann hat er eben ein Programm, das das automatisch macht, das guckt, okay, wir haben hier diese Schnipsel, zu welchen Texten, in welche Bücher gehören diese Schnipsel? Manchmal gibt's einen Satz, manchmal gibt's ein Wort, also im Prinzip, als hätte man einen Satz und man versucht rauszufinden, zu welchem Buch gehört dieser Satz.
Ja.
Und das macht das Programm automatisch und spuckt dann am Ende aus, hat man dann eben eine Liste der Tiere, die in diesem Lebensraum vorkamen. Und das ist halt viel verlässlicher, denn egal wo Tiere sind, sie hinterlassen immer DNA-Spuren. Und so kann man eben relativ, in Anführungsstrichen, einfach herausfinden, wer wo lebt. Und für den lebenden Leuchtstab bedeutet das, man kann jetzt eben viel besser und viel, viel mehr über sein Leben
genau,
erfahren.
Also am Ende hat man sein Buch. Mhm. Und wenn man, bevor er sequenziert wurde, diesen Schnipsel gefunden hätte, hätte man nicht rausfinden können, wo er hingehört,
genau.
Weil man eben das Genom von diesem Organismus noch nicht kennt. Und wenn genau. man das Genom kennt, dann kann man das finden. Es gibt noch einen Grund. Nominiert wurde der lebende Leuchtstab tatsächlich, weil der Forscher, der 2023 das rausgefunden hat, dass der Biolumineszenz macht und dass er leuchtet, der hat das beantragt. Also, oder der hat den nominiert, seinen lebenden Leuchtstab. Und der Grund, warum der das so gerne möchte, ist, dass der sagt, Mann, diese Biolumineszenz bei Landschnecken, wir kannten bisher nur eine Schnecke, die das gemacht hat. Jetzt kennen wir den lebenden Leuchtstab und noch drei andere, glaube ich, die er auch noch entdeckt hat, dass sie das machen können. Und wir möchten gerne wissen, wie hat sich das entwickelt mit Biolumineszenz bei Landschnecken? Und dazu müssen wir auch das Genom dieser Organismen kennen, also um sozusagen deren Evolution aufdecken zu können. Wer ist mit wem verwandt, seit wie lange geht man schon getrennte Wege. Dadurch kann man zum Beispiel rausfinden, ob Biolumineszenz ein ursprüngliches Merkmal ist, also ob der Vorfahr vom lebenden Leuchtstab und den anderen Schnecken, die das machen können, ob der das konnte und deswegen haben es alle geerbt oder ob das zum Beispiel mehrfach in der Evolution entstanden ist. Man könnte dann rausfinden, dass die andere Schnecke, die, von der man schon wusste, dass sie es kann, und der lebende Leuchtstab, dass sich das getrennt voneinander entwickelt hat. Mhm. Klingt alles akademisch, ist ja auch akademisch, aber hilft uns natürlich, die Welt besser zu verstehen. Hilft dann unter Umständen auch, besser zu schützen. Das ist in gewisser Hinsicht ein bisschen absurd, aber wenn Menschen wissen, dass eine Tierart ganz, ganz selten ist oder vom Aussterben bedroht ist oder so, dann entscheiden sie sich häufiger dafür, dass man für die mal was tut. Und solche genetischen Analysen zeigen unter Umständen, dass Tierarten, von denen man vorher glaubte, dass es da nur eine Art gibt, dass es eben doch verschiedene Arten sind. Und wenn man plötzlich verschiedene Arten hat, dann kann man unter Umständen feststellen, dass eine super, super selten ist und die anderen vielleicht häufiger.
Genau. War zum Beispiel, hat jetzt überhaupt nichts mit Weichtieren zu tun, aber beim Zwergameisenbären war das so. Da dachte man, das ist halt eine Art. Mhm. Und der kam im atlantischen Regenwald vor. Natürlich vom atlantischen Regenwald ist so gut wie nichts mehr übrig. Kam aber auch im Amazonas vor, da ist noch mehr von übrig. Also hat man gedacht, okay, kein Problem. Dann gab es genetische Analysen und man fand raus, nee, im atlantischen Regenwald, also es sind tatsächlich 8 verschiedene Arten, mhm. oder 7, ich weiß nicht mehr genau. Und im atlantischen Regenwald, das ist eine eigene Art, die natürlich super, super krass bedroht ja. ist. Und das hat alles geändert. Mhm. Also das ist ein Beispiel, ja. wie dann eben genetische Forschung
genau.
alles verändern kann.
Und das gibt es bei relativ engen Verwandten. Also bei Gorillas hat man rausgefunden, dass es eben verschiedene Arten sind. Also nicht nur Berggorilla und Flachlandgorilla, sondern dass es da noch weitere Unterscheidungen gibt. Das hat man bei Walen rausgefunden, auch bei Elefanten. Lustigerweise dachte man früher ja, der afrikanische Elefant sei eine Art, also der Waldelefant und der Savannenelefant. Inzwischen weiß man, das sind 2 verschiedene Arten. Und damit ist leider dann gleich deutlich geworden, dass der Waldelefant sehr selten ist.
Jetzt kommen wir eigentlich schon fast in eine neue Folge rein.
Okay.
Arten, Tierarten. Mhm. Aber wir bleiben nochmal bei den Weichtieren und machen ein Finale, bevor wir wieder die extra lange Weichtierfolge haben. Und wir enden noch mal mit der Weinbergschnecke. Finde ich auch wieder spannend. Also man denkt natürlich, das ist ein Tier, über das man alles weiß, aber man weiß tatsächlich vieles nicht, scheint mir zumindest so. Zumindest habe ich es nirgends gefunden, zum Beispiel, wie territorial Weinbergschnecken sind. Also es stand nur da, sie sind sehr wärmeliebend und standorttreu. Aber standorttreu,
wenn man eine Schnecke ist, vor allen Dingen ehrlich gesagt, wie sind die Möglichkeiten? Also die Schnecke denkt vielleicht, sie wäre überhaupt nicht standorttreu, weil sie eigentlich rumkriecht wie verrückt. Sie kommt halt nur nicht besonders weit.
Ich bin hier voll unterwegs. Genau, dann nochmal zur Verbreitung der Weinbergschnecke, habe ich eigentlich gar nicht so richtig gewusst. Also sind bis Mittelfrankreich und Südengland, so gegen West, verbreitet, im Norden Südschweden und Norwegen, im Osten bis nach Estland, Weißrussland, westliche Ukraine und Süden Norditalien, also ziemlich weit verbreitet. Man glaubt aber, dass der Mensch sie ziemlich verbreitet hat, weil sie eben auch ein Nahrungsmittel sozusagen ist.
Ich hätte jetzt fast vermutet, dass die weiter verbreitet sind. Sagen wir mal, wenn man sehr, sehr sportlich ist, fährt man das nur mit dem Fahrrad, diese Distanzen.
Ja, also ich habe
mehrere Tage.
Ich habe jetzt eben die Balkanhalbinsel bis nach Mazedonien unterschlagen. Aber trotzdem, ja, also jetzt nicht super, mega weit verbreitet. Nee. So eine tolle und dann auch noch nahrhafte Art könnte sich auch über die ganze Welt verbreitet haben. Ja. Ne?
Aber mit dem nahrhaft ist natürlich so eine Sache, also ich persönlich mag keine Schnecken essen. Nee.
Ich habe es mal gemacht, tatsächlich.
War lecker?
Aber,
nee, war nicht lecker, okay.
Also, Also, naja, auf jeden Fall, die Schnecken machen natürlich den Schleim. Mal ganz kurz noch, wofür ist Schleim gut? Also natürlich zum einen zum Kriechen. Das gibt die vorne am Fuß ab und dann rutscht die quasi über ihren eigenen roten Teppich drüber. Kann auch über scharfkantige Sachen klettern, kann Wände hochklettern, super Schleim. Dann kann der Schleim vor Austrocknung schützen. Vorhin, als wir unser Projekt gemacht haben, habe ich eine Schnecke gefunden. Die hatte sich auch so ein bisschen so mit so klebrigem Schleim an so einen Baumstamm geklebt. Das kann eben auch so vor Austrocknen schützen. Ja. Also ist halt auch ein Schutz für die Schnecke. Und bei Angriffen kann sie sehr viel Schleim absondern und den auch so schaumig aufschlagen. Mhm. Da denken sich natürlich die Tiere so,
was ist also das? Also das, kurze Reminiszenz an den Komoi. Da gab es Achatschnecken, das ist ja eine der größten Schneckenarten der Welt. Und die wurden von Käferlarven angegriffen. Und das waren wirklich furchterregende Kämpfe. Also diese Käferlarven haben versucht, irgendwie in das Haus zu kommen. Und dann haben die Schnecken genau das gemacht, sich mega mit einer gigantischen Schleimmenge versucht zu verteidigen. Aber in der Regel hat in dem Fall diese Käferlarve gewonnen.
Was ich auch toll fand, die Sinnesorgane. Also Weinbergschnecke, weiß jeder, an den beiden langen oberen Fühler sitzt jeweils ein Auge. Allerdings kann die Schnecke mit diesen Fühlern auch riechen. Und mit diesen kleineren, kürzeren Fühlern, die sie unten hat, damit tastet und schmeckt die Weinbergschnecke. Allerdings ist das alles nicht auf ein einziges Organ beschränkt, die Sinneszellen, sondern die sind häufiger vorne am Kopf und werden dann so über den Fuß bis zum Schwanzende weniger. Dann gibt es sehr viele Informationen, aber wir sind schon viel zu lang, deswegen kommen wir zum Liebesspiel.
Und vor allen Dingen, wir werden ja sicher zur Weinbergschnecke noch häufig zurückkehren, jetzt, wo wir das gigantische Forschungsprojekt gestartet haben, werden wir tierisch am Ende noch umbenennen in Schneckig.
Schneckig.
Wenn wir gigantische Forschungserfolge erzielen.
Genau, richtig. Dann finanzieren wir den Podcast eigentlich nur über ein Forschungsetat vom Weinbergschneckenprojekt.
Stimmt.
Genau, von daher kürzen wir das ab und kommen direkt zum wichtigsten Teil, dem Liebesakt der Weinbergschnecke. Und da hatte ich schon in der letzten Weichtierfolge den Ton versprochen, den O-Ton, den ich von der Schneckenforscherin habe, wie die erzählt, was da eigentlich abgeht. Moment. Ach so, da musst du noch mal deinen Kopfhörer ein.
Ja, bitte. Hier mein rosa. Ich habe ja hier so einen rosa Kopfhörer zugeteilt. Ja.
Schneckenfarben.
Okay, ja. Ich höre.
Ich weiß nicht, ob du jemals gesehen hast, wie die Weinbergschnecken sich paaren. Das ist so eine sensuelle Begegnung. Die kommen zusammen, tasten einander ab, die schießen Liebespfeilen ineinander. Und das dauert stundenlang. Es kann 24 Stunden dauern. Und ich habe manchmal 4 auf einmal beobachtet. Und ich sage, wow, die Natur reguliert sich, wie sie das braucht.
Genau, das ist die Adrian Jochum vom Senckenberg Museum. Also Weinbergschnecken sind ja Hermaphroditen. Die haben beides. Also die können beides und können sich da schön verpaaren. die Paarungszeit auf jeden Fall 24 Stunden. Schneckensex kann man jetzt gerade beobachten. Also die geht bis Ende Juni und läuft in mehreren Phasen ab. Anlockungsphase über ein Paarungsvorspiel, Begattung, und es gibt eine Lockstoffdrüse am Kopf, mit der sie andere paarungsbereite Schnecken anlocken. Also da ist ordentlich was geboten bei den Weinbergschnecken. Bevor wir den Gehsteig komplett hochknappen, enden wir mit einer Sache. Ich glaube, ich habe es hier gar nicht erzählt. Unsere Hörerin, die Astrid, hat nämlich eine künstliche Intelligenz bemüht, einen Song über all die Weichtier-Finalisten zu schreiben. Wir konnten es aber bisher nicht veröffentlichen, weil es fehlt eine Art, weil das irgendwie auf 2 Minuten verkürzt war, und wir werden jetzt auch nicht schaffen, die ganzen 2 Minuten zu spielen. Und wir wollten dann natürlich nicht der einen Art eine bessere Chance geben als der anderen. Das heißt, wir können es jetzt erst nach Beendigung der Weichtierwahl spielen, und wir würden uns jetzt einfach mal verabschieden und dann hören wir uns den Song zu unseren Weichtieren noch an.
Also, wunderbar. Was ein schöner Abschluss.
Ja. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüss.
Die Balladen der Meeresbewohner. Da leben Wesen, die uns so eigen. Quiore, Curva, Micromelo und Datus, Fofania, Crossfire und Emblema, L.E.O.T. Oh, die Meeresbewohner sind völlig faszinierend. Das Fiori Curva, der Schmetterling im Ozean, fliegt durch die Fluten, ein zauberhaft Geschwall. Doch die Säure im Wasser, sie löst seine Schale, ein Ruf an uns alle zu retten diese Talle. Vers Fiori Curva und Datus, die Blasen schnecken klein, sie jagen die Würmer, ein Tanz im Sonnenschein. Mit den Giften der Beute verteidigen sie sich, ein kleines Wunder der Natur, so reich an Glückseligkeit. Im tiefen Meer, wo die Wellen sich widigen, da leben Wesen, die uns so reich an Glückseligkeit. Im tiefen Meer, sich wiegen, da leben Wesen, die uns so eigen. Quiore Curva, Micromelo und Tatus, Fufania, Crossai und Emblema, L.E.O.T. Oh, die Meeresbewohner sind wahrlich faszinierend. Fufania, Crossai, die Leuchtstabschnecke, Licht im dunkles Wasser strahlt sie so hell und schlicht. Ein Wunder der Natur in Südostasien bekannt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.